The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 8. Dezember.
Herr Olaf Scholz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 369 Stimmen erreicht. Er ist gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt.
Das war heute, genau vor einem Jahr. Olaf Scholz nahm, wie wir ja alle wissen, die Wahl brav an und wurde der 9. Bundeskanzler unseres schönen Landes. Auf der Kanzlertorte darf er also heute die erste Kerze ausblasen. Geschafft. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Und wollen aber auch nochmal zu bedenken geben, dass Scholz damals ja alternativlos in diesen Job regelrecht hineingeschlittert ist. Er startete als Außenseiter in die Bundestagswahl. Die SPD, seine eigene Partei, hatte ihn kurz vorher noch als Parteichef zurückgewiesen. Nicht gewollt und nicht gewünscht. Viele hatten gespottet, ob die SPD überhaupt noch einen Spitzenkandidaten braucht. In den Umfragewerten lag sie bei 14%. Die Union hätte siegessicher sein können, hätte sie sich nicht selbst zerlegt.
Noch nie ist die Union in so kurzer Zeit in Umfragen in der Wählergunst gesunken. Umfragen sind nicht alles, aber sie sind ein deutlicher Maßstab.
Man muss Politik aus einem Grundverständnis machen, das nicht auf Umfragen schaut.
Das Hauen und Stechen zwischen den zerstrittenen Schwesterparteien CDU und CSU, den zänkischen Schwesterparteien kann man auch sagen, das war unnötig und vor allem aber unwürdig. Das Urteil der Wähler war klar, so nicht regierungsfähig. Die SPD gewann die Wahl, Scholz war jetzt der Alternativlose, Merkels Vize rückte ins Chefzimmer vor. Naja, und was steht jetzt eigentlich im Zwischenzeugnis des Kanzlers? Er hat, das kann man wohl sagen, das Notwendige getan nach Ukraine-Krieg und Putins Überfall.
Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
Die 100 Milliarden für die Bundeswehr sind allerdings auf Pump finanziert. Sondervermögen heißt das Ganze auf Neudeutsch oder auch Transformationsfonds. Aha. Und das muss man dem Kanzler dann doch an seinem heutigen Ehrentag ankreiden, dass das Geld in seiner Regierung doch recht locker sitzt und er morgens im Kleiderschrank öfter mal zur Spendierhose greift. Nicht slim fit, sondern extra large, die mit den ganz großen Taschen. Alle Minister greifen ihm da hinein, auch und besonders gern der Hubertus Heil aus dem Arbeitsministerium, Stichwort Bürgergeld.
Die Einführung des Bürgergeldes zum 1. Januar wird einer der größeren Sozialreformen seit 20 Jahren sein. Und ich bitte Sie mitzuhelfen, dass wir das auch schaffen.
Tja, das mit dem gemeinsam Schaffen, das kennen wir von irgendwoher. Aber auf Dauer kann diese Finanzierung auf Pump auf gar keinen Fall funktionieren. Irgendwann kommt einer und möchte sein geliehenes Geld zurück. Der Chef des Bundesrechnungshofes, Kai Scheller, entlarvt die Taschenspielertricks der Regierungsmannschaft ein ums andere Mal.
Der Haushalt 23, der spiegelt nicht das wahre Ausmaß der Verschuldung des Bundes wider. Der Bund, der flüchtet sich immer mehr in Sondervermögen, die Verschuldung erhöhen. Und die erlaubte Neuverschuldung mit Konjunkturkomponente, die liegt jetzt bei 45 Milliarden Euro. Wir haben aber festgestellt, dass das in Wirklichkeit über 107 Milliarden Euro sind, wenn man nämlich die Kreditermächtigung der Sondervermögen dazu rechnet.
Also, da gibt's nichts zu lachen unter Kanzler Scholz. Zeitenwende, Monster, Schulden. Und die Umfragen welken so still vor sich hin. Aber ein Joker hat jeder, auch Olaf Scholz. Und sein Joker heißt Lauterbach, Professor Lauterbach. Das Volk wollte den Karl, wie sie ihn alle nennen, als Gesundheitsminister. Und Scholz hat ihn dem Volk geschenkt.
Dynamik ist heute angesagt. Also wir sind hier quasi in Jeanshose, Turnschuhe. Die Dynamik bringen wir mit in die Halle.
Er ist weiterhin der Einzige, den man liebevoll aufs Korn nehmen und parodieren kann, so wie hier meisterhaft demonstriert von Kabarettist Florian Schröder.
Dann spätestens kommt Karl Lauterbach, der schon die ganze Zeit wartet und sich denkt, wann bin ich endlich dran? Ich weiß nicht, was los ist. Ich würde gerne etwas also sagen. Sie wissen, dass ich also sehr viele Worte sagen kann, ohne dass man es also sozusagen also versteht, weil ich immer also sozusagen sagen muss, damit jemand versteht, dass ich das so erklären will, wie es jemand versteht, weswegen man es dann wieder also sozusagen nicht versteht.
Fazit Nummer 1. Wir können unter Kanzler Scholz ruhig schlafen. Der Mann macht keinen Unfug. Er ist von Hause aus ein wohltemperierter Charakter. Fazit 2, aber er arbeitet mit dem Betriebssystem des 20. Jahrhunderts. Er kann nur teuer. Viele dieser Scholz-Jahre können wir uns wünschen, aber in Wahrheit nicht leisten. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Melanie Bergermann ist Investigativjournalistin der Wirtschaftswoche und mit ihr spreche ich zum Prozessauftakt über den Fall Wirecard und den angeklagten ehemaligen Vorstandschef Markus Braun.
Für mich persönlich ist es nur schwer vorstellbar, dass Markus Braun als Vorstandschef nicht wusste, dass mehr als die Hälfte des Umsatzes des Unternehmens gelogen ist.
Die Börsenreporterin Anne Schwedt und Annette Weißbach sprechen über neue Zahlen von GameStop und über die gute Laune bei den Aktionären der DWS. Außerdem, wir gratulieren Mariah Carey zu einer Never-Ending-Erfolgsgeschichte. Und wir erzählen eine andere Geschichte, die nämlich eines traurigen Tweets einer Romanautorin, der dann allerdings sein Happy End fand.
Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist.
Es war der Paukenschlagmoment des Markus Braun. Der CEO von Wirecard trat Ende Juni im Jahr 2020 war das die Flucht nach vorne an, nachdem seine Firma immer mal wieder in schweres Fahrwasser geraten war. Betrugsvorwürfe und ein immer wieder verschobener Jahresabschluss hatten aus dem Unternehmen Wirecard ein Sorgenkind gemacht. Dabei hatte sich Markus Braun doch so zuversichtlich gegeben, dass sein Unternehmen mit den modernen digitalen Zahlungsdienstleistungen eine goldene Zukunft vor sich habe. Bei uns im Podcast-Interview sagte er noch:
Ich glaube, wie gesagt, auch an partnerschaftliche Beziehungen. Ich glaube, dass auch klassische Banken jetzt sehr stark in ihren Bereichen, im Bereich des klassischen Bankengeschäfts, in diese Richtung gehen werden. Und wir arbeiten hier symbiotisch auch mit vielen Großbanken schon zusammen.
Heute beginnt der Prozess gegen Braun, der natürlich längst in Untersuchungshaft sitzt, seit 2,5 Jahren schon im Knast. Sein einstiger Kompagnon Jan Marschalek ist untergetaucht und mit ihm 300 Millionen Euro einfach weg. Und die Firma Wirecard, die gibt's auch nicht mehr. Viele Anleger haben ihr Geld verloren. Totalverlust, ein DAX-Konzern löst sich auf. Das gab's noch nie. Die Frau, die sich mit dieser Materie intensiv beschäftigt hat, als Journalistin und auch als Buchautorin, heißt Melanie Bergermann. Sie ist Investigativreporterin der Wirtschaftswoche und sie hat ein Buch geschrieben, das Pflichtlektüre ist für jeden, der mit diesem Fall sich näher beschäftigen möchte. Es trägt den Titel Die Wirecard Story. Die Frau kennt sich aus, hat Braun mehrfach getroffen und sie klärt uns heute Morgen auf, worum es in diesem Prozess eigentlich geht. Einen schönen guten Morgen, Melanie Bergermann.
Guten Morgen, Herr Strengert.
2,5 Jahre hat es jetzt gedauert, bis die Staatsanwaltschaft Anklage erhebt gegen Markus Braun, den ehemaligen Wirecard-Chef. Was, Frau Bergermann, ist der zentrale Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegen diesen Mann?
Die Staatsanwaltschaft wirft Markus Braun im Kern vor, dass er Umsätze und Gewinne von Wirecard in Milliardenhöhe erfunden hat und dass er Kredite an mehr oder weniger Scheinfirmen gegeben hat.
Der Verdacht war ja zunächst mal auf bandenmäßigen Betrug und Fälschung der Geschäftsbilanzen. Also gab es da eine Bande, eine Markus Braun, eine Wirecard-Bande?
Es gibt zumindest starke Indizien, dass es eine Bande gab, bestehend aus dem Vorstandschef Markus Braun, seinem früheren Mitvorstand Jan Marschalek, dem Geschäftsführer in Dubai und noch ein, zwei externen Personen.
Eine Zeit lang hieß es ja zumindest von den Anwälten von Herrn Braun, er sei eher Opfer denn Täter und Herr Masalek sei der eigentliche Mastermind dieses Betrugsfalls Wirecard. Ist an dieser Verteidigungslinie was dran oder ist die in sich zusammengebrochen?
Das sollte natürlich der Prozess jetzt herausbringen, der heute startet, wer hier Täter und wer Opfer ist. Aber für mich persönlich ist es nur schwer vorstellbar, dass Markus Braun als Vorstandschef nicht wusste, dass mehr als die Hälfte des Umsatzes des Unternehmens gelogen ist. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass er gerade es befördert hat, dass Wirecard kurz vor der Pleite noch einen Kredit an eine Scheinfirma gab, obwohl ihm Mitarbeiter als auch externe Anwälte davor gewarnt haben.
Die Hälfte des Umsatzes, sagen Sie, sei frei erfunden gewesen.
Ganz genau. Und der komplette Ertrag. Ja, also ohne die Scheingeschäfte hätte Wirecard schon lange Zeit Verlust gemacht und nicht traumhafte Gewinne.
Ich meine, Sie haben ja sehr ausführlich im Umfeld von Markus Braun recherchiert, auch ehemalige und sehr frühe Investoren besucht. War das, würden Sie sagen, ein Mann mit krimineller Energie von Anfang an oder ist er an irgendeiner Stelle falsch abgebogen, als er merkte, sein eigentliches Geschäft läuft nicht?
Ich muss gestehen, das ist eine Frage, die mich auch sehr beschäftigt, auf die ich auch keine klare Antwort habe. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass die Geschäfte von Wirecard schon sehr schnell nach der Gründung problematisch wurden. Also das erste Geld hat die Firma ja mit Zahlungsabwicklungen für Pornoanbieter verdient und da gab es zahlreiche Beschwerden, dass die Rechnungen zu hoch sind etc. Also wo man sich schon fragen musste, ist die Firma da schon auf dem krummen Pfad gewesen? Und später hat sie ihr Geschäft mit Glücksspielanbietern gemacht. Und da gibt es auch sehr starke Hinweise, dass Wirecard noch in den USA tätig war, als Zahlungsabwicklungen für Glücksspielanbieter da schon längst verboten waren. Also ich sag mal, die Auffälligkeiten beginnen schon sehr früh.
War er aber selber ja nicht im Pornogeschäft, auch nicht im Glücksspiel, sondern ja immer sozusagen bei seinem Kerngeschäft der digitalen Abwicklung dieser Geschäfte jenseits von Banken.
Genau, ein Zahlungsdienstleister, mit dem wir beide wahrscheinlich jeden Tag mehrfach zu tun haben, wenn wir was im Internet kaufen zum Beispiel und das mit Kreditkarte bezahlen, dann gibt es eine Firma, die dafür sorgt, dass das Geld von unserem Konto beim Händler landet und solche Dienstleistungen hat eben Wirecard übernommen.
Das heißt aber, Wirecard gibt's ja nicht mehr, aber diese Dienstleistung ist, wer macht das jetzt eigentlich?
Ja, Adyen zum Beispiel ist ein Konkurrent und da gibt es eine ganze Reihe, die das machen.
Denken Sie, dass in dem Prozess neue Gesichtspunkte dieser Affäre vielleicht nochmal sichtbar werden? Zum Beispiel, ich sag mal, die Mitspieler möglicherweise auf staatlicher Seite. Denn das Ganze, muss man ja sagen, fand ja unter den Augen der Aufsicht mehrere Aufsichtsbehörden statt, die nichts gemerkt haben.
Also es gibt ja in der Tat noch viele wichtige Fragen, die nicht geklärt sind. Also zum Beispiel ist ja aus Wirecard heraus auch jede Menge Geld abgeflossen, wo bis heute völlig unbekannt ist, wo das Geld überhaupt gelandet ist. Und wir reden da ja nicht von 2-3 Millionen, sondern von dreistelligen Millionenbeträgen, die irgendwo sind, von denen irgendjemand profitiert hat. Und das kennen Sie ja auch, Herr Steingart, die wichtigste Journalistenregel ist ja immer follow the money. Und ich glaube, wir würden auch viele Fragen, spannende Antworten erhalten, wenn wir einfach dem Weg des Geldes folgen könnten.
Verstehe. Nun wird die BaFin von ihm kein Geld genommen haben und hat trotzdem versagt. Der BaFin-Chef, der damalige, musste zurücktreten. Politiker waren auch in den Aufsichtsgremien wiederum der BaFin. Auch die EZB ist ja in gewisser Weise für die Aufsicht zuständig gewesen. Was denken Sie nach Ihren Recherchen über die, die da die Aufsicht über diese Geschäfte hatten? Hätten die es merken müssen?
Ich glaube, es gab zwei Probleme. Das eine war, dass ja die Bilanzen von Wirecard die ganze Zeit von EY testiert wurden, einem der größten Prüfer der Welt. Und ich denke, es konnten sich viele nicht vorstellen, dass EY so komplett gepennt hat und das nicht gemerkt hätte. Und was wir durch den Untersuchungsausschuss aber auch gelernt haben, ist, dass bei der BaFin die Abteilungen untereinander nicht wirklich zusammengearbeitet haben. Also wenn dann Verdächtigungen hochkamen, dann hat sich die eine Abteilung mit einem Thema befasst, das zweite Thema landete dann wieder woanders und die haben ihre Informationen nicht zusammengeführt. Es hätte eigentlich sowas wie eine Taskforce geben müssen und die gab es nicht und da sind einfach ganz viele Dinge versackert.
Wie dicht sind Sie bei Ihren Recherchen an den Mann rangekommen? Sie haben frühe Investoren getroffen, ehemalige Mitarbeiter. Wie dicht sind Sie ihm gekommen?
Mit dem Mann meinen Sie jetzt Markus Braun?
Ja.
Ich habe Markus Braun früher einmal getroffen und dann mehrfach auf Pressekonferenzen erlebt. Was mir aufgefallen ist, ist, dass er sich immer einer sehr blumigen Sprache bedient. Also sie konnten ihn schwer auf konkrete Aussagen oder Prognosen festnageln. Er ist immer sehr blumig geblieben, hat sehr viel über seine Visionen gesprochen. Was ich persönlich immer so latent unheimlich fand, war seine fehlende Mimik. Also sie haben ihm am Gesicht nie abgelesen, ob er gerade sich freut, ob er verärgert ist, ob er irgendwie nervös ist, gar nichts. Das fand ich persönlich immer so ein bisschen unheimlich. Aber ich würde nicht sagen, dass ich ihm nahe gekommen bin.
Hat er denn versucht, sie für sich zu gewinnen? Normalerweise versuchen ja Vorstandschef, die für sie zuständigen Journalisten, naja, zumindest mal charmant, vielleicht sogar galant zu sein. Gab es irgendwelche solche Regungen bei ihm, dass er versucht hat, Journalistinnen und Journalisten für sich zu gewinnen?
Also das hat so nicht funktioniert. Also Markus Braun ist weder charmant noch galant. Der kann einen auch nicht einlullen. Es ist so, wie ich es vorhin beschrieben habe, er ist eher eine sehr kühle und distanzierte Person. Was wir halt im Haus gespürt haben, ist, dass er ab einem gewissen Punkt sehr stark Druck ausgeübt hat, es versucht hat. Er hat ja 2018, da haben wir ein großes Porträt über ihn gemacht zum DAX-Aufstieg. Da haben wir schon sehr, sehr lange Anwaltsbriefe von ihm bekommen und später, ich würde sagen, dass das im Herbst 21 war, musste dann auch unser Chefredakteur bei Markus Braun kurz vor der Veröffentlichung einer Titelgeschichte auflaufen und ja, da hat Markus Braun ihm auch das Blaue vom Himmel erzählt und ihm versucht, Angst zu machen, wenn wir jetzt unsere Geschichte veröffentlichen, was wir aber trotzdem gemacht haben.
Gott sei Dank, würde ich doch sagen. Frau Bergermann, ist diese Geschichte ja bekannterweise erschienen. Ihre Recherchen sind auch weitergegangen, Ihre kritischen Recherchen. Warum hat es so lange gedauert eigentlich, bis die Staatsanwaltschaft jetzt mit der Prozesseröffnung und der Anklageschrift rüberkam, 2,5 Jahre nach der Verhaftung?
Ja, also das ist die Staatsanwaltschaft im Untersuchungsausschuss auch gefragt worden und sie haben es damals damit erklärt, dass sie A, nie genug in der Hand hatten und B, da, wo es schwere Vorwürfe gab, dass es dann oft im Ausland gespielt hat, zum Beispiel in Singapur, also in einem Bereich, wo sie nicht zuständig gewesen seien. Drittes Argument war, dass Vorwürfe, als sie der Staatsanwaltschaft zur Kenntnis gebracht wurden, teilweise schon verjährt waren. Aber meine persönliche Meinung ist da etwas anders.
Und zwar?
Ja, dass sie auch geschlafen haben. Also ich meine, sie hätten ja nur die Zeitung lesen müssen und mir kann keiner erklären, dass bei dem, was über Wirecard berichtet wurde, vor allem durch die Financial Times, dass das nicht ausreichend Grundlage für ein Ermittlungsverfahren gewesen wäre.
Verstehe. Werden Sie denn zur Prozesseröffnung dabei sein?
Mein Kollege und ich, wir teilen uns den Prozess auf, weil es sind ja 100 Verhandlungstage über ein Jahr angesetzt. Das kann und will auch keiner alleine machen. Und ja, wir covern das zu zweit, ja.
Verstehe. Haben Sie schon eine Ahnung, wie das Ganze ausgeht? Was sind die Strafen, die hier denkbar sind? Kann es sein, dass ein solcher Wirtschaftskrimineller das freie Licht der Öffentlichkeit sozusagen nie wieder sehen wird?
Damit ist nicht zu rechnen. Also auf bandenmäßigen Betrug, da kann man schon mit einer Haftstrafe von 10 Jahren rechnen. Aber es wird sich zeigen, ob hier das volle Maß auch ausgeschöpft wird. Sicherlich wird auch eine Rolle spielen, in welchem Umfang Markus Braun vielleicht auch Dinge oder Fehler einräumt und hier an den Aufklärungsarbeiten noch aktiv mitwirkt.
Haben Sie Hinweise darauf, dass er salopp gesagt die Hosen runterlässt und geständig ist und vielleicht auf diese Art versucht, die Richter auf seine Seite zu ziehen?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Gesamttat zugibt, also eben, dass er Umsätze und Gewinne erfunden hat. Aber er könnte ja, ich sag's mal, kleinere Straftaten, da könnte er sich ja vielleicht kooperativer zeigen oder sie vielleicht auch einräumen. Das halte ich für möglich, ja.
Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Ich bin sehr daran interessiert, von Ihnen zu erfahren, wie Sie diesen Prozess, wenn er dann eine Weile gelaufen ist, beurteilen. Für heute, Frau Bergermann, bedanke ich mich sehr.
Sehr, sehr gerne, Herr Steingart.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da reden alle über eine erstaunlich große Razzia der Polizei. Über 3000 Beamte waren im Einsatz gegen Rechtsextremisten. Rechtsextremisten, die einen Umsturz geplant und dafür auch mit Waffen trainiert haben sollen. Bei mir im Studio ist jetzt unser Investigativreporter Christian Schweppe, also unser Mann für die Sicherheitsbehörden. Einen schönen guten Morgen, Christian.
Guten Morgen, Gabor.
Christian, sag uns bitte, was genau war da los? Was ist das für eine Aktion und wer hat sie befohlen?
Also die Beamtinnen und Beamten, die waren im Auftrag der Bundesanwaltschaft zeitgleich im Einsatz und die haben eben Wohnungen und Büros in ganz Deutschland, Österreich und Italien durchsucht. Auftraggeber, der Generalbundesanwalt Dr. Peter Frank. Über ihm, da kommt die Innenministerin Nancy Faeser.
Und die war im Bilde?
Die war im Bilde, denn der Verdacht, der ist tatsächlich schwerwiegend.
Und der Verdacht ist genau welcher?
Der Verdacht ist, dass eine Gruppe von Reichsbürgern, also Menschen, die die Bundesrepublik als Staat ablehnen, dass die sich verschworen hat zu einer rechten Terrorgruppe, die einen Bürgerkrieg herbeiführen wollte und dafür eben auch Anschläge geplant haben soll. Deshalb hat der Generalbundesanwalt jetzt 25 Personen festnehmen lassen, lange Haftstrafen, die drohen, und die Bundesinnenministerin, die sprach prompt von einem Abgrund terroristischer Bedrohung, der strafrechtlich jetzt ganz genau ermittelt werden muss.
Du hast gesagt, Anschläge seien geplant gewesen. Was weiß man über die Orte beispielsweise dieser Anschläge oder mögliche Gruppen von Betroffenen?
Das ist genau die Frage, die die Strafermittler jetzt dringend klären müssen, vor allem das Bundeskriminalamt. Die Frage ist ja, geht es da gegen Personen oder gegen beispielsweise Behörden, gegen Institutionen des Staates? Bislang kann man in vielen Punkten noch nicht so konkret sagen, worum es genau ging. Die Ermittlungen, die stehen ja noch am Anfang, und man muss auch sagen, dass die Umsturzpläne, die Anschlagspläne, nach denen du fragst, in vielen Punkten noch nicht so konkret gewesen sind.
Aber was weiß man dann über die Festgenommenen, also in diesem Fall die Beschuldigten, diese Menschen, die sich Reichsbürger nennen?
Genau, da wissen wir eine ganze Menge. In diesem Fall ist das also eine Gruppe von ganz illustren Leuten. Mutmaßlicher Rädelsführer ist ein Mitglied des deutschen Adels, der eben zu den Verdächtigen zählt. Prinz Reuß heißt er, das ist ein Gefährder. Das heißt, dass die Behörden ihm schon jetzt eigentlich jederzeit schwere Straftaten zugetraut haben. Der sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Außerdem muss man unbedingt nennen die frühere Bundestagsabgeordnete der AfD, Birgit Malsack-Winkemann, denn die spielt da auch eine Rolle, die ist auch beschuldigt. Und dazu kommt noch ein aktiver Soldat vom Kommando Spezialkräfte, dem KSK der Bundeswehr, und zahlreiche frühere Reservisten. Also auch hier wieder die Bundeswehr mittendrin.
Und was eint diese verschiedenen Menschen? Wie ticken die und haben die zusammengearbeitet?
Das wird ihnen vorgeworfen. Und wie ticken die? Tja, Gabor, sie werden dem Bereich der Reichsbürger zugerechnet und die werden in Deutschland eben vom Verfassungsschutz beobachtet, weil von ihnen eben im schlimmsten Fall Staatsterrorismus ausgeht. Mehr als 1000 extremistische Straftaten in diesem Bereich hat der Verfassungsschutz zum Beispiel 2021 gezählt, eine ganze Menge also. Die Szene, die ist in den letzten Jahren gewachsen. Mehr als 20.000 Anhänger gibt es da aktuell, sagt der Verfassungsschutz.
Eine irre hohe Zahl, 20.000, verrückt. Warum griff man dann ausgerechnet jetzt zu? Was wissen wir über den Zeitpunkt? Was hat die Notwendigkeit zum offenbar ja schnellen Handeln jetzt ergeben?
Tatsächlich einfach der Fakt, dass die Sorge immer größer geworden ist. Die Szene, die wird schon lange genau beobachtet. Und auch hier hat die Bundesanwaltschaft verdeckt ermitteln lassen, bis dann irgendwann der Punkt erreicht war, wo man eben nicht mehr nur beobachten wollte, sondern eingriff und eben Durchsuchungsbeschlüsse in 11 Bundesländern erwirkt hat. Der Generalbundesanwalt, der hat inzwischen auch erklärt, ja, wie groß die Sorge nämlich war, auch seine Sorge, die der Innenministerin, ja, dass nämlich hier sogar Tote in Kauf genommen werden könnten.
Vielen Dank, Christian, für diese Informationen in dieser frühen Stunde eines ja offenbar langwierigen und komplizierten und politisch sehr, sehr brisanten Verfahrens. Danke dafür.
Danke, Gabor.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gibt es neue Zahlen von einer Firma, die mittlerweile eine Berühmtheit ist an der Börse. Alles dazu weiß natürlich Anne Schwedt, unsere Frau an der Wall Street. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Die Rede ist von GameStop, ein Einzelhändler für Computerspiele. Im vergangenen Jahr verabredeten sich Kleinanleger im Internet und zockten die Aktie in wahnsinnige Höhen. Jetzt gibt es neue Quartalszahlen. Anne, sag uns, wie geht's der Firma heute?
Echt nicht so gut, Gabor. Bei GameStop gab es das dritte Quartal in Folge Verluste. Und die Verluste fielen auch noch größer aus als von Analysten erwartet. Auch beim Umsatz gab es einen Rückgang, und zwar um 8,5%. Auch hier hatten Analysten bessere Zahlen erwartet. Zuvor war auch noch die dritte Entlassungswelle für dieses Jahr bekannt gegeben worden. Gründe seien die hohe Inflation und ein geschwächtes Verbrauchervertrauen. GameStop beendete auch seine seine Partnerschaft mit der insolventen Kryptobörse FTX. Die wurde eigentlich erst vor ein paar Monaten ins Leben gerufen, und zwar mit dem Ziel, GameStop-Kunden den Weg in die Kryptowelt zu eröffnen. Nachbörslich fiel die GameStop-Aktie jetzt zunächst um rund 1%. Im regulären Handel gab es aber auch schon ein Minus von 4,8%.
Und dann, Anne, gibt's ja noch eine gute Nachricht für die Anleger von Southwest Airlines. Was gibt's da Neues?
Ja, und zwar führt die Airline ihre Dividende wieder ein. Die wurde ja 2020, als Corona anfing, ausgesetzt, weil der Flugverkehr praktisch stillstand und die Hilfsgelder von der Regierung durften nicht für Dividenden oder Aktienrückkäufe verwendet werden. Und jetzt, wo Southwest sozusagen wieder auf eigenen Füßen steht und wieder profitabel ist, weil ja auch der Reiseverkehr wieder normal läuft, kommt jetzt also die Dividende wieder. Southwest glaubt, im vierten Quartal 17% mehr Umsatz machen zu können als noch in 2019, also vor der Pandemie. Southwest ist auch die erste große US-Airline, die ihr Dividendenprogramm wieder aufnimmt. Für Anleger bedeutet das, jeder, der eine Southwest-Aktie in seinem Portfolio hat, der bekommt Ende Januar 18 Cent ausgezahlt.
Vielen Dank nach New York und damit zu Annette Weißbach nach Frankfurt. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
DWS, das ist der Vermögensverwalter, der zur Deutschen Bank gehört, und die DWS ist bei Aktionären gerade besonders beliebt. Aber warum ist das so, Annette?
Nun, der seit Juni amtierende Vorstandsvorsitzende Stefan Hoops macht das, was Börsianer und Investoren am liebsten haben. Er erhöht die Dividendenversprechungen. Ab 2025 sollen rund 65% der Gewinne als Dividende ausgeschüttet werden. Und im Jahr 2024 gibt es vielleicht sogar eine Sonderdividende, die bis zu 1 Milliarde groß sein könnte, falls man das Geld, das Kapital nicht für Investitionen benötigt. Insgesamt will die DWS sich klarer aufstellen, Qualität statt Quantität auch beim Wachstum durchsetzen. Das heißt vor allem auch auf das passive Index-Tracker-Geschäft setzen. Damit will der Vermögensverwalter vor allem auch in Amerika wachsen. Insgesamt sind das natürlich alles ambitionierte Ziele, aber aus diesem Grund ist ja auch der neue Vorstandschef Stefan Hoops angetreten. Und er verspricht auch, dass es Fortschritte bei der Aufarbeitung des ESG-Skandals gibt, über den ja sein Vorgänger Asoka Woehrmann gestolpert ist.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass es Schriftstellerinnen und Schriftsteller zum Start ihrer Karriere immer so verdammt schwer haben. Naja, ich weiß schon, jeder fängt klein an, aber viele Autoren werden wirklich gedemütigt, auch vom Publikum. Davon kann die amerikanische Fantasy-Autorin Chelsea Banning ein Lied singen. Sie hatte ihren Roman Of Crones and Legends, also von Kronen und von Legenden, im August diesen Jahres veröffentlicht und wollte das Buch jetzt mit einer Lesung in Ohio bewerben. 37 Menschen hatten sich dafür angemeldet. Ein kleiner Erfolg für die noch unbekannte Schriftstellerin. Doch am Ende kamen nur 2 Gäste. Oh weia, enttäuscht postete die 31-Jährige auf Twitter:
Only 2 people came to my author signing yesterday, so I was pretty bummed about it. Especially as 37 people responded going to the event. Kind of upset, honestly, and a little embarrassed.
Ihr Tweet ging nicht nur viral, er ging auch wie ein Ruck durch die Buchindustrie. Dutzende von Größen wie Horrorautor Stephen King oder Handmaid's Tale-Schöpferin Margaret Atwood meldeten sich und erzählten unter Chelseas Tweet von ihren eigenen peinlichen ersten Vorlesungen. Die Message war klar: Du bist nicht allein. Und jetzt die gute, die fast schon sensationell gute Nachricht. Durch diesen Hype auf Twitter mit den vielen prominenten Autoren ist ihr Buch mittlerweile ausverkauft. Zwischenzeitlich rangierte es sogar auf Platz 1 der amerikanischen Amazon-Bestsellerliste. Naja, auch wir bei Pioneer haben keine Kosten und Mühen gespart und das Wunderbuch unverzüglich digital käuflich erworben. Laura Block aus der Pioneer-Redaktion liest uns jetzt einen kurzen Ausschnitt aus Of Crones and Legends vor. Das Buch spielt in der Welt von König Arthur und erzählt von den Erlebnissen der Kinder des Königs und des Zauberers Merlin.
Guinevere kniff die Augen zusammen. Gibt es Überlebende fragt sie mit zusammengepressten Lippen. Nein, sagte Merlin. Die gesamte Abtei ist bis auf die Grundmauer niedergebrannt. Die Steine, die im Feuer nicht verbrannten, wurden zerbröckelt. Bei den Knochen Gottes, fluchte Guinevere. Es war die vierte Abtei, die innerhalb von 2 Monaten zerstört wurde, und sie hatten noch immer nicht herausgefunden, wer oder was das getan hatte. Es tut mir leid, Guinevere, sagte Merlin sanft und legte ihr eine Hand auf die Schulter. Ich habe sie dorthin geschickt, sagte Guinevere, und Tränen fielen. Sie wischte sie weg. Ich habe sie dort gelassen, trotz allem, was sie mir angetan hat, war sie immer noch meine Schwester. Ich konnte ihre Hinrichtung nicht vollstrecken und doch ist sie meinetwegen gestorben. Familien sind eine lustige Angelegenheit, sagte Merlin.
Kurz und gut, die Frau kann erzählen. Sie wird ihren Weg sicherlich machen. Jetzt, wo der Scheinwerfer auf sie gerichtet ist, hat sie zumindest eine faire Chance. Zur nächsten Lesung, jede Wette, kommen nicht mehr 2, sondern 200 Menschen und vielleicht sogar 2000.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass die Deutschen bei ihren liebsten Weihnachtshits gerne auf Altbewährtes setzen. Denn alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christkind, sondern auch der Musikengel in Form von Mariah Carey. Seit 28 Jahren ist All I Want for Christmas der Weihnachtshit schlechthin. In den Radiostationen läuft das Lied rauf und dann wieder runter. Weihnachten ist für die Sängerin ein ganz besonderes Fest, wie sie einmal in einem Interview erzählte.
I have such an emotional connection to Christmas. And it wasn't about the gifts, it was just about the hopefulness of the holiday season and just feeling like in the spirit and the need for me to express myself and make a song that made me feel happy at the holidays.
Allerdings war ihr Song nicht von Anfang an ein Kassenschlager. In den USA schaffte es Mariah Carey erst 2019, also ein Vierteljahrhundert nach der Veröffentlichung, mit dem Song an die Spitze der Charts. Hier in Deutschland können wir Jahr für Jahr nicht genug bekommen von ihr und von dem Lied. 2020 war ihr Song 5 Wochen auf Platz 1. Im vergangenen Jahr immer noch mal 3 Wochen. Wir sind also gespannt, wann Mariah Carey dieses Jahr vom Chartthron gestoßen wird. Und bis dahin hören wir diesen Weihnachtsklassiker in voller Länge immer wieder gern. Ich wünsche Ihnen einen besinnlichen Start in diesen neuen Tag. Und morgen empfängt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Chelsea Speaker. Freuen Sie sich auf Sie. Und bleiben Sie mir unbedingt gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.